Roboter kennen wir, wir sehen es. Sie können rumlaufen, rumfahren oder uns in der Fabrik Sachen zusammenschrauben. Bots kennen wir weniger, wir sehen es nicht. Bots sind Roboter, ohne Körper. Dass wir sie nicht sehen im Alltag, heisst aber nicht, dass sie weniger wichtig sind als die Roboter. Im Gegenteil. Heute wird ein grosser Teil von unserem Alltag von Bots geregelt. Und mehr als da sogar entschieden. In diesem Input machen wir die unsichtbaren Bots sichtbar. Ich bin kein Bot, ich bin der Reto Wittmer. DS3
Input. Wir sind von Bots umgeben.
Es ist sicher wichtig, diese Bots zu begreifen.
Für mich ist der Bot etwas Positives.
Man kann nicht sagen, Bots sind böse.
Eure Zeit ist abgelaufen. Die Zukunft gehört den Maschinen. Unsere Zukunft ist angebrochen.
Weil die ja eine gewisse Autonomie haben, haben die natürlich in dem Sinn auch eine gewisse Macht.
Wenn wir wollen, dass die leben, dann leben sie natürlich. Dann macht man halt Bots, die Bots ausschalten.
Dank dem Bot ist die Beziehung top.
Also ich habe das Gefühl, das Leben wird viel angenehmer.
Inputs. Sogenannte Matching Points gibt es. Also, wie viel Übereinstimmung haben wir in dieser Persönlichkeitsdiagnose? Und je mehr Übereinstimmungspunkte was du hast, umso wahrscheinlicher ist es gemäss jetzt dem System, dass du dann die richtige Partnerin respektive den richtigen Partner findest.
Ihr gehört den DRS3-Hörer François Giebel aus Kreuzlingen. Er hat auf der Partnervermittlungsseite Parship ganz viele persönliche Informationen von sich eingegeben und auch, wie die zukünftige Partnerin von ihm soll sein. Dann haben im Hintergrund die Bots angefangen mit zu arbeiten. Sie haben geschaut, welche von den Frauen könnten zum François passen, die sich auf Parship auch eingetragen haben. Rausgekommen ist Danita. Sie hat sich mit dem François getroffen und es hat gefunkt.
Also nach etwa 2-3 Stunden hatten sie bei mir Schmetterlinge im Bauch gehabt. Das war unglaublich. Ich hätte das nie gedacht, dass das möglich ist. Und das ist gegenseitig.
Ja, schönes Gefühl. Ja.
Ganz viel menschliche Gefühl bei Anita und dem François. Dabei war es ein Netzwerkroboter, ein Bot, der die beiden zusammengebracht hat. Ein Verkupplungsbot. Das war vor 6 Jahren. Anita und der François sind immer noch zusammen. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die noch vor kurzem so nicht möglich gewesen wäre, in der Zeit ohne Internet und vor allem in der Zeit, wo das Internet noch dumm war. Ohne so Suchbots, die uns Menschen nicht nur bei der Partnerwahl helfen.
Für mich ist der Bot etwas Positives. Bot ist flott,
sagt der François Giebel. Nicht alle Bots sind aber so unproblematisch wie die von Parship, die Menschen zusammenbringen, die im Idealfall dann auch zueinander passen. Vielen Leuten passt nicht, was die Bots im Finanzwesen so treiben. Dort haben sie schon fast die Herrschaft übernommen. Irgendwie leben die Bots in der Finanzwelt schon fast und sind für viele ein bisschen zu flott. Ein eigener Mikrokosmos ist entstanden.
Wir haben nur bruchstückhafte Informationen. Was wir aber sicher wissen, ist, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts die ganze Menschheit in euphorischer Stimmung schwelgte. Wir bewunderten unsere eigene Genialität bei der Schöpfung der KI.
KI? Sie meinen künstliche Intelligenz?
Ein kolossaler Schritt, der eine völlig neue Generation von Maschinen hervorbrachte. Wir wissen nicht, wer dann den Krieg begonnen hat, wir oder sie.
Was ist die Matrix? Kontrolle.
Die Matrix ist eine computergenerierte Traumwelt, die geschaffen wurde, um uns unter Kontrolle zu halten.
Ob man bei Bots von Lebewesen reden mit einer künstlichen Intelligenz, so wie zum Beispiel bei den Bots im Film Matrix, und ob darum Bots uns gefährlich werden können, uns sogar am Ende kontrollieren können, auch diese Frage versuchen wir noch zu klären. Zurück in die Realität. Noch haben wir die Kontrolle über die Bots. Meistens. Was ist ein Bot genau? Diese Frage habe ich dem Mann gestellt, der weltweit zu einer der besten Fachpersonen zählt, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Rolf Pfeiffer, Professor und Leiter vom Labor für künstliche Intelligenz von der Uni Zürich.
das kommt ursprünglich von Roboter, Bot, aber wie man das Wort üblicherweise eigentlich verwendet, das ist eben nicht, gerade nicht als Roboter, sondern das ist eigentlich Software. Man redet auch von Software-Agenten, das ist etwas Ähnliches wie ein Bot.
Ich bin beim Rolf Pfeiffer in seinem Büro in Zürich-Oerlikon. Das Büro von Rolf Pfeiffer ist speziell für einen Professor. An der einen Wand hat es ein grosses Büchergestell, aber es hat da drin mehr Bierflaschen als Bücher. Bier ist die grosse Leidenschaft von Rolf Pfeiffer. Meine übrigens auch. Und darum glänzen nicht nur Rolf Pfeiffer seine Augen, wo wir zuerst über Bier diskutieren, statt über Bots. Aber das Bier führt uns schnell zu den Bots und zu den Algorithmen. Ein Begriff, den man in dem Zusammenhang immer hört. Unser Leben sei bestimmt von Algorithmen und von Bots. Was ist der Unterschied zwischen einem Algorithmus und einem Bot? Ein Algorithmus ist eine mathematische Formel. Bleiben wir gerade beim Bier. Weil in der Bierbrauerei gibt es Algorithmen. Die Steuerung, die den Ablauf beim Brauen vollautomatisch regelt. Der Normalfall heute in jeder Brauerei. Das Gemisch aus Wasser und Gersten aufheizen auf 45 Grad, dann das Ganze bei dieser Temperatur 2 Stunden Ruhe lassen, nachher alles weiter aufheizen, bis es kocht, stundenlang. Das ist eine relativ dumme Steuerung, der Ablauf ist ja auch immer der gleiche. Es ist ein Bierbrau-Algorithmus. Der Bierbot kommt vor dem Brauen. Es sind die Bots, die an der Börse handeln. Mit Aktien, Wertpapier, Rohstoff. Mit Gersten und Hopfen, die man zum Brauen braucht. Die Börsen sind zu grossen Teilen botisiert. Bots kaufen und verkaufen. Sie sind vernetzt und reagieren aufeinander. Wenn also ein Bot plötzlich besonders viel Weizen kauft, merken die anderen Bots und kaufen vielleicht auch Weizen mit der Idee, dass der Preis bald ansteigt. Und dann verkaufen sie den Weizen wieder. Und ein Mensch oder eine Firma macht viel Geld mit dem Deal. Ein Algorithmus ist eine mathematische Formel, wo ich als Mensch noch etwas reingeben muss, damit etwas rauskommt. Ich muss den Algorithmus ankicken. Ein Bot hingegen schafft auch allein, von allein. Er kann sich Infos selber holen und Entscheidungen treffen. Bots sind also Algorithmen mit einem eigenen Leben. Wenn ihr oder der Rolf Pfeiffer oder ich ein Bier trinket, braucht es dafür beides. Ein Algorithmus, Brauereisteuerung und ein Bot. Der, der an der Börse die Rohstoffe besorgt hat.
Die Idee des Bot wäre schon, dass die selbstständig Tätigkeiten ausführen, wo wir vielleicht noch irgendwann einmal sagen, okay oder so, aber dass eigentlich Tätigkeiten vom Bot ausgeführt wird, ohne dass wir da immer jetzt Informationen liefern.
Also die tun dann auch untereinander arbeiten, die Bots?
Die können ohne weiteres untereinander kommunizieren, oder? Die können zum Beispiel sich eine Aufgabe aufteilen und jeder geht die Informationen holen und dann werden die am Schluss gesammelt.
Kommunizieren miteinander und selber handeln, das ist das Wesen der Bots. Das machen sie heute schon ganz massiv auf Online-Marktplätzen wie zum Beispiel Amazon und an der Börse. Wir reden nachher noch mit einem anderen Experten, der genau beobachtet, was die Bots dort also treiben und was das für Auswirkungen hat für unsere Gesellschaft und die Wirtschaft. Und auch wenn ihr nicht an der Börse handelt, Bots fällen auch für euch schon heute Entscheidungen. Siri zum Beispiel, die Sprachhilfe im iPhone. Das ist ein Bot. Siri reagiert auf das, was ihr sie fragt, gibt Antworten und lernt dabei immer mehr. Wenn ihr also, um beim Bier zu bleiben, immer wieder Fragen stellt der Siri zum Thema Bier, dann wird der Bot merken, dass das Thema euch besonders beschäftigt. Und zum Beispiel dann, wenn ihr Siri in einer fremden Stadt nach einer guten Beiz fragt, euch gerade zu der nächsten Mikrobrauerei führen und nicht zu der angesagten Weinbeiz. Auch Google hat auf seinen Smartphones einen Siri-Bot integriert. Er heisst dort Google Now und kann einem zum Beispiel vor einem Termin sagen, dass man eine Viertelstunde früher gehen sollte, weil es auf der Route, wo man durchfahren muss, Stau hat. Dieser Bot holt sich also diskret im Hintergrund ganz allein Zusatzinformationen, wie eben die aktuelle Verkehrssituation, und berücksichtigt diese Informationen bei meinem Termin. Das könntet ihr natürlich auch allein machen im Internet, es wird aber immer mehr überflüssig. Das Internet wird auf eine Art intelligent. Die Informationen kommen allein zu uns, gerade so zusammengebüschelt, wie wir es für jede Lebenssituation im Alltag brauchen. Bots können sich einen Reim drauf machen, was unsere Absichten sind. Grandios, findet da der Rolf Pfeiffer. Das Leben werde ja so viel einfacher. Noch stehen wir hier aber am Anfang. Es steckt viel Potenzial in den Bots, wo wir in den nächsten Jahren noch freisetzen können. Und dann könnte es schon bald so sein, dass wir für alles, was wir im Alltag mühsam selber machen müssen, einen Bot haben.
Unser Leben ist ja extrem kompliziert. Wir haben so einen Haufen verschiedene Rollen. Wir sind berufstätig. Dann bin ich bin nicht mehr zu mir, einfach als Beispiel. Ich bin Forscher. Ich bin aber auch Lehrer. Ich unterrichte. Dann bin ich Familienvater. Dann bin ich Kollege. Und dann bin ich Velofahrer. Und dann kommuniziere ich. Ich mache Interviews mit dem Radio. Und da habe ich ganz viele Termine. Ich habe sehr viele Reisen. Also ich bin auch noch Reisender. Und dann habe ich ganz viele Sachen, die ich immer erledigen muss. Ich bin auch Steuerzahler, das heisst, ich muss eine Steuererklärung machen. Jetzt wäre es doch ideal für mich, das ist für mich ein paradiesischer Zustand. Ich habe für jede Tätigkeit einen Bot. Oder für ein paar Tätigkeiten miteinander. Also einer für die Steuererklärung, der macht mich dann darauf aufmerksam. Erstens mal, dass ich die Zettel sammle und dass ich den Termin nicht verpassen für das Einreichen von der Steuererklärung. Da habe ich einen für die Familie, für Geburtstag in der Familie, dass ich dort nicht vergesse zu gratulieren und vielleicht sogar ein Geschenk kaufen. Dann habe ich einen für meine Vorlesungen, wo mir sagt, hey, im Herbst hast du dann wieder die Vorlesung, jetzt musst du dich langsam vorbereiten. Dann habe ich einen für jedes Forschungsprojekt, habe ich so einen Bot, der mich auf Termine aufmerksam macht, auf die Meetings, die wir haben. Dann habe ich einen für die Reise, der sagt mir, was ich alles machen muss. Ich muss das Flüge reservieren, muss Hotel reservieren, muss Material durchgehen und so weiter. Also,
kauft gerade dann das Ticket selber
und kauft,
oder in einem nächsten Schritt?
Kauft und ich sage ihm dann, schau, dass du entweder direkt möglichst schnell dort bin oder dass es möglichst billig ist. Und dann kann der selber das Ticket schon kaufen, dann kann er sich im Internet schlau machen. Und dann kann er entweder das gerade kaufen oder er kann mir einen Vorschlag machen und sagen, bist du einverstanden? Und dann kann ich dann sagen, okay. Bin einverstanden. Und so würde ich, das würde mein Leben extrem vereinfachen. Ich könnte mich dann einfach quasi in Ruhe zurücklehnen und warten darauf, bis ich von irgendwelchen Bots Instruktionen bekomme, dass ich etwas machen muss. Und jetzt muss ich mich immer aktiv selber darum kümmern. Ich finde das sensationell.
Bots bringen viel Komfort und sind effizient. Sie entlasten uns. Aber wir machen uns auch abhängig von ihnen. Weil wir tendenziell faul sind, finden wir alles, was uns Arbeit abnimmt, gut. Darum sind Bots verführerisch. Aber nicht nur darum sind wir ziemlich schnell bereit, uns auf Bots einzulassen.
Wir sind wahnsinnig schnell dabei, unsere Umwelt, also wie man sagt, im Jargon zu anthropomorphisieren, das heisst, der Umwelt menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Oder? Ich meine, wer hat nicht schon einen Computer angeflucht? Oder? Und wenn sich dann das noch bewegt und wenn das eben noch irgendwie so eine Cartoon-Figur ist, die da am Bildschirm kommt, dann sind wir sehr schnell geneigt, dem auch Gefühle und Wünsche und Intentionen zuzuschreiben.
Es steckt also in unserer Natur, dass wir Bots vermenschlichen und die in unser Leben integrieren. Fast als kleine Lebewesen. Ob sie leben, das versuchen wir noch zu klären. Weil wir also ziemlich leichtgläubig sind und Bots sogar vermenschlichen, können sie uns einfach um den Finger wickeln. Solange da mehr Vorteil bringt als Nachteil, sei da aber kein Problem, meint der Rolf Pfeiffer.
Sie sind jetzt Journalist, oder wenn Sie jetzt einen Artikel schreiben, dann haben Sie nicht mehr die Wahl, das auf einer Schreibmaschine zu machen. Sie müssen den Computer verwenden dafür, oder? Also in dem Sinn sind Sie abhängig. Gibt das eine Abhängigkeit? Jetzt scheint es so zu sein, dass die Abhängigkeit uns offenbar in den meisten Fällen mehr bringt, als sie uns Schaden zuführt. Oder zumindest subjektiv sehen wir das so. Nehmen Sie mal an einem 12-Jährigen oder an einem 14-Jährigen das Handy weg. Die drehen durch. Oder? Das heisst, da ist eine Abhängigkeit da von dieser Mobiltelefonie, die extrem ist. Es geht ins Pathologische hinein. Aber offensichtlich ist der Gewinn die wir daraus ziehen, so viel grösser als die Kosten dieser Abhängigkeit, dass uns das wurscht ist. Und ich glaube, wenn das so ist, dann ist da eigentlich nichts daran auszusetzen.
Und für diese Abhängigkeit sind wir sogar bereit, viel Geld auszugeben, wie beim Jahr 2000-Problem, wo man wegen einem Wechsel auf die vierstellige Jahreszahl die verrücktesten Untergangsszenarien an die Wand gemalt hat.
Dort haben wir ja Milliarden ausgegeben wegen dem Jahr 2000-Problem. Das ist nicht, die haben wir nicht ausgegeben, die Milliarden, weil wir das haben wollen, sondern weil wir von den Computern dazu gezwungen worden sind. Die haben uns gezwungen, das Geld auszugeben. Und jetzt kann man noch darüber philosophieren, das ist dann eine rein philosophische Frage, ob das jetzt böse Wille war von diesen Computern oder nicht. Aber das ist, die kann man nicht beantworten, die Frage. Die kann man nur darüber philosophieren.
Vielleicht war es eine erste Warnung, sie passen auf. Schon in 10 Jahren haben wir dann Bots. Die werden dann noch viel teurer, wenn es dann dort mal in die Hose geht.
Das, ja. Also eben, zum Beispiel mit diesen Finanzmärkten, oder? Das kann natürlich dann eine heisse Sache geben. Also ich glaube, dort ist es schon wichtig, dass man dann das wirklich versteht, was dort noch abgeht. Oder?
Dann brauchen wir irgendwie auch eine Bot-Polizei. Dann.
Ja, es wird sicher, wie es heute Firmen gibt, die auf Computerviren spezialisiert sind, gibt es heute schon Firmen, die auf Bots spezialisiert sind. Oder? Und die werden dann auch sich um solche Fragen kümmern, oder? Und dann auch entsprechend teure Dienstleistungen anbieten.
Eine Bot-Polizei und Regeln für die Bots, das braucht es wirklich. Vor allem heute schon in den Finanzmärkten, der Rolf Pfeiffer hat es angedeutet. Weil dort sind Bots schon so aktiv, dass es wirklich auch problematisch sein kann und auch schon problematisch war. Beim Börsenflash-Crash 2010 oder gerade vor wenigen Tagen, am 1. August, wo etwa 3/4 Stunde lang die Bots verrückt gespielt haben an der Börse in New York und für eine Firma fast 500 Millionen Dollar vernichtet haben. Wir reden gerade noch darüber. Und auch am viel grösseren Flash-Crash sind Bots schuld gewesen, sagen viele Experten. Ganz klar ist das aber bis heute nicht. Etwas anderes ist klar, die Bots sind heute schon da. Manchmal noch ein bisschen scheu und versteckt, aber auf jeden Fall am Start zu einer grossartigen Karriere.
Ich habe das Gefühl, man wird für immer mehr Sachen Bots haben. Ich glaube, so ein bisschen für den Alltag. Es wird Leute geben, die werden das mehr brauchen. Es wird Leute geben, die werden das weniger brauchen. Es wird gewisse Bereiche geben, wo man gar nicht vor die Wahl gestellt sind, oder? Sondern wo die einfach eingesetzt werden. Ich habe das Gefühl, das wird noch stark zunehmen. Man wird natürlich dann auch an diesen Problemen arbeiten, oder? Also, dass man die Sicherheit erhöht. Ich meine, wenn man das Auto anschaut, natürlich gibt es noch Autounfälle, aber wenn man die gefahrenen Kilometer anschaut, dann ist jetzt das Auto unglaublich sicher geworden. Die Luftfahrt ist unglaublich sicher geworden. Das heisst, man kennt Probleme und dann kann man natürlich an diesen Problemen arbeiten und schauen, dass man die Sicherheit erhöht.
Thank you. Metamatics Dope for the Robot. Ein Input über die Roboter ohne Körper. Die Bots, die sich in unserem Netzwerk aufhalten und dort alle möglichen Aufgaben für uns erledigen. Schon bald vielleicht die Steuererklärung ausfüllen, hat Rolf Pfeiffer vorher gesagt. Er ist Fachmann für künstliche Intelligenz an der Uni Zürich. Was Bots heute schon fleissig machen, ist dealen. Nicht mit Dope, sondern mit Finanzen, Aktien, Waren an der Börse und an Online-Marktplätzen. Der Claude Siegenthaler ist Ökonom an der HSG St. Gallen und der Hosei-Universität Tokio, Japan, im Land der Roboter. Er ist fasziniert von einer Entwicklung, die es seit ein paar Jahren mit den Bots gibt, im Bereich des Handels und der Finanzen. Es geht hier vor allem um Bots, die den Anbietern von Produkten im Internet die Preise festlegen, damit die immer konkurrenzfähig sind.
Eine sehr populäre Anwendung ist, dass die das Angebot inventarisieren, die im Markt herum sind. Also ich als Anbieter, der dann Ihnen gegenübersteht mit meinem Portal, ich habe meine Bots darauf angesetzt, um herauszufinden, was sind denn so die Preise für die Angebote, die ich auch habe. Und der Preis kann ja unter Umständen, je nachdem wie Sie suchen, sehr ein wichtiges Kriterium sein, das darüber entscheidet, wie hoch oben wird ich gelistet. Und dann gehen die also stetig schauen, was da so für Preise sind. Und unter Umständen tun die in meinem Katalog automatisch dann auch Preissetzungen machen.
Auch wenn ich ein Reisebüro habe oder ein Flugunternehmen, dann sage ich gar nicht mehr, die und die Reise kostet so und so viel, sondern ich tue die Reise einfach auf mein Reiseportal und den Rest erledigen dann die Bots quasi, den Preis.
Ja, vielleicht einfach formuliert. Ich würde eher sagen, Sie tun bestimmte Preiskategorien tun Sie mal einpflegen, so wie Sie gerne Ihre Produkte würden verkaufen. Aber dann in einer bestimmten Situation, je nachdem, was für Informationen über den Kunden, der jetzt gerade eine Abfrage macht, vorliegen, weiss man, jetzt muss man kompetitiver sein. Jetzt, dass man den Kunden auch wirklich erreichen kann, dass der einem überhaupt sieht und dass er einem nachher auch ernst nimmt, muss man halt vom ursprünglich vorgesehenen Preis abweichen. Und innerhalb dann von bestimmten Bandbreiten tun dann da die Informationsverarbeitungsprozesse, die über Bots laufen, dann das Angebot automatisch generieren.
Das würde bedeuten, dass dann auch gar niemand den identischen Preis hat. Also schauen dann die Bots so ein bisschen, wer das da kommt und tun dann dementsprechend auch reagieren.
Selbstverständlich weiss man, dass verschiedene Suchalgorithmen ja Informationen speichern und an Portal bereitstellen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das häufiger dann dazu genutzt werden kann, um sie einordnen, was sie für eine Art von Kunde sind und wie sie reagieren auf anderen Portalen. Und dann, dass auch einen Effekt hat aufs Angebot.
Also da blickt man eigentlich gar nicht mehr so richtig durch. Das tut sich wie so eine gewisse Eigendynamik.
Ja, das ist ja auch, wenn es dann in anderen Märkten darum geht, wie werden die Bots beurteilt, eine wichtige Frage, wo viele Leute auch ein gewisses Unbehagen haben gegenüber dem, was da passiert. Auf der anderen Seite ist es unter Umständen ja auch gar nicht zwingend notwendig, dass man jetzt, wenn man ein Angebot macht, Kontrolle über die Preise auch wirklich als Mensch hat. Oder? Man definiert dann bestimmte Bandbreiten, was zugelassen ist, was nicht zugelassen ist. Und man hat über das eigentlich auch eine gewisse Möglichkeit, um so eine strategische Steuerung vom Markt zu machen als Anbieter. Und das gibt gute Möglichkeit, zum einen für den Anbieter etwas rauszuholen, mehr Wertschöpfung rauszuholen. Und zum anderen aber auch dem harten Wettbewerb, der daraus entsteht, gibt es den Kunden auch Vorteile.
Noch mehr und noch verschärfteren Wettbewerb beim Onlinehandel und günstigere Preise für uns dank Algorithmen, mathematischen Formeln, aber noch mehr den intelligenteren Algorithmen, den Bots, die untereinander kommunizieren und selber handeln, die Preise selber festlegen. Eine gute Nachricht, aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass Preise nicht mehr das bedeuten, was sie die letzten Jahrzehnte bedeutet haben, eine gewisse Stabilität. Sie können von Sekunde zu Sekunde ändern und jeder von uns kann mit anderen Preisen bedient werden, von den Bots. Das könnt ihr schon heute haben, bei Online-Shops, zum Beispiel im grossen Amazon-Marktplatz. Da gibt es wegen den Bots auch immer wieder einmal komische Phänomene.
Jetzt in diesen vernetzten Welten, wo so viel Handel übers Internet stattfindet, gibt es eben plötzlich jetzt so hinter den Kulissen für den Konsument Prozess, wo die Bots eine wesentliche Rolle spielen. Und dann auch Phänomene auftreten, die unerwartet sind. Es gibt ein berühmtes Beispiel, wo verschiedene Online-Händler mit ihren Algorithmen den Preis für ein sehr spezielles Buch, was also eine sehr limitierte Kundschaft anspricht, ich glaube, es war ein Kunstbuch, da ist der Preis exponentiell gestiegen innerhalb von ein paar Minuten auf über 1'000 oder noch mehr Franken und dann eine Minute später wieder zusammengeht. Und das ist dann einfach ein Phänomen, wo man kann sagen, das haben nicht irgendwie die Leute gemacht, sondern da sind verschiedene Programme miteinander in Wechselwirkung getreten und haben das so also aufgeschaukelt. Und das Phänomen hat sich dann aber auch wieder aufgelöst. Und solche Sachen, das tritt jetzt über die Bots im Markt plötzlich auf. Das haben wir im Laden nicht, oder?
Neue Phänomene in unseren Märkten mit Bots, die sich gegenseitig um den Preis von einem Buch streiten und so den Preis vom Buch in absurde Höhen treiben. In einer Geschwindigkeit, wo wir Menschen gar nicht mehr nachkommen. Geschwindigkeit ist heute auch in den Finanzmärkten das Stichwort, an der Börse. Da geht es dank der Bots richtig ab. Etwa die Hälfte von allen Deals weltweit an allen Börsen machen nicht mehr Menschen, sondern Bots. In einer Geschwindigkeit, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Gar nicht wegzudenken sind Bots beim Hochfrequenzhandel. Bots kaufen Aktien und verkaufen sie gerade wieder. Mit «grad» meine ich nicht Stunden oder Minuten oder Sekunden oder Zehntelsekunden. Ich meine Millisekunden und Mikrosekunden. Lichtgeschwindigkeit. Zeit ist heute an jeder Börse wirklich Geld. Der Ökonom Claude Siegenthaler.
Eine Millisekunde schneller sein als alle anderen kann für einen grossen Hochfrequenzplayer am Markt mehrere Dutzend Millionen Euro zusätzlichen Gewinn ausmachen pro Jahr. Das heisst, er hat ein riesiges Interesse, um schneller sein als die anderen. Schneller sein kann man, indem man schneller begreift, was da läuft. Man kann auch schneller sein, indem man die kürzeste Leitung zum Markt hat.
Also, was heisst die kürzeste Leitung?
Ja, wenn jetzt der Handel in Milli- oder sogar Mikrosekunden abläuft, wenn die Zeit die entscheidende Größe ist, dann gibt es eigentlich denjenigen einen Vorteil, der näher am Markt ist. Und zwar wirklich dann physisch. Der die schnellste Leitung hat, der gewinnt. Und jetzt sind wir ja bei Glasfasern mittlerweile, nicht mehr Kupferkabel. Und bei den Glasfasern ist schneller als Lichtgeschwindigkeit geht es nicht. Das heisst, es haben alle gleich lange Spiess, wenn sie Glasfasern haben. Es ist einfach nur die Frage, wie lang ist der Spiess für den einzelnen Spieler? Wie weit ist er im Meter vom Markt denn weg? Von dem Computer, der als Markt die Signale verarbeitet? Weil alle gleich schnell in Lichtgeschwindigkeit ihre Signale schicken. Heisst das also wirklich, wenn ich einen Kilometer näher bin oder 10 Kilometer weiter weg, dann macht das einen Unterschied, wenn ich im Markt keinen Erfolg habe.
Also näher am, Sie sagen, der Computer, der quasi den Markt darstellt, das wäre der Börsenplatz.
Genau.
Und wenn ich dort näher dran bin physisch, dann habe ich einen Vorteil.
Ja, wenn ich physisch näher dran bin im Hochfrequenzhandel, dann ist das ein eindeutiger Vorteil. Das haben die Börsen, die ja meistens privat organisiert sind, haben das auch als Geschäftsmodell jetzt mitentwickelt. Es gibt das sogenannte Colocation. Das heisst, dass Börse verkauft oder vermietet, besser gesagt, Serverraum und Terminals direkt am Marktplatz. Näher kann man nicht mehr kommen. Oder? Und der Platz, der lohnt sich, dafür kann man einen guten Preis lösen, weil die Hochfrequenzhändler, die viel Volumen haben, die haben durch das einen eindeutigen Vorteil. Die kommen dann und richten ihre Büros, respektive haben dann ihre Server innerhalb der Börse, damit das Kabel möglichst kurz ist.
Das ist bei allen Börsen so, also auch in Zürich?
Das ist auch an der Zürcher Börse so, ja.
Das ist eine Auswirkung, die Bots jetzt mit sich gebracht haben.
Wo die unheimliche Beschleunigung vom Handel durch sich die Vernetzung, die Digitalisierung der Märkte und dann durch das Automatisieren über Bots zu Erfolg haben.
Also, Digitalisierung, Vernetzung und Bots haben den superschnellen Handel ermöglicht an der Börse. Den Hochfrequenzhandel. Handeln im Mikrosekundenbereich, in Lichtgeschwindigkeit. Und um sich da noch einen Vorteil zu sichern, gehen die Börsenhändler möglichst näher an den Markt an, an Börsencomputer. Als Menschen. Physisch. Absurd. Und irgendwie irrational. Dabei hat man mit den Bots die Irrationalität ja gerade abschaffen an den Börsen.
Also Menschen verhalten sich auch irrational. Und jetzt kann man sagen, man hat die menschliche Irrationalität, die ganze Psychologie, die hat man jetzt schrittweise können aus den Märkten rausnehmen, weil man das an Programme übergeht, die keine Emotionen kennen. Das ist eigentlich ein Fortschritt. Aber wenn die Programme jetzt untereinander so komplex interagieren und Wechselwirkungen da haben, die man nicht voraussieht, dann hat es auch wieder eine Eigendynamik. Und da ist einfach die Frage, wie schnell dass man dann lernt, die Eigendynamik abzubuffern. Und das schafft eine gewisse Irrationalität wieder im Markt. Es ist einfach dann eine andere, oder? Es ist eine, die durch eine Komplexität nicht mehr von den menschlichen Psychen ausgelöst wird, sondern durch Komplexität von Computerprogrammen und mathematischen Modellen.
Zu was die neue Irrationalität der Börsenbots führen kann, haben wir gerade in den letzten Tagen wieder erleben. An der New Yorker Börse hat das Computersystem von der Investmentfirma Knight Capital durchgedrüllt. Mehrere Bots haben sich quasi ineinander verhockt, sind in Schlaufen reingekommen, von Kaufen und Verkaufen und haben so in etwa 3/4 Stunde fast eine halbe Milliarde Dollar vernichtet von Knight Capital. 10 Millionen Dollar pro Minute. Und die Aktie von Knight Capital war kurz nachher nur noch ein Viertel wert gewesen, wie vor dem Vorfall. Dass Bots an der Börse ausflippen können, haben wir das erste Mal vor 2 Jahren erleben. Mit dem Flash Crash. Für kurze Zeit ein Börsenchaos. Der Auslöser? Bots.
Das ist die überwiegende Meinung jetzt von den Leuten, die sich mit dem Phänomen beschäftigen. Da ist es dazu gekommen, dass Kurs in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum enorm gefallen sind. Und das führt man darauf zurück, dass das Programm dann verschiedene Strategien haben zum Handeln und so quasi nennt das einen Hot-Potato-Effekt, also einen heissen Herdöpfel-Effekt. Die handeln dann untereinander die Aktien so schnell und wollen sie sofort wieder loswerden. Also ich kaufe sie, weil ich weiß, dass noch mehr fällt und spekuliere darauf, dass noch mehr fällt und verkaufe sie dann gerade wieder. Und dass so wie so ein Strudel gibt, wo dann die Kurs gegeben zieht. Man muss aber auch sagen, dass bis jetzt keine weiteren solchen Crash-Phänomene auftreten sind, jetzt als Gesamtmärkte bezogen. Es gibt immer wieder, dass einzelne Titel, einzelne Aktien insbesondere, plötzlich einmal wahnsinnige Ausschläge zeigen. Und niemand weiß so richtig, wieso. Und das geht auch sehr, sehr schnell. Also so schnell, dass wir uns das kaum mehr vorstellen können.
Noch sind sie an der Börse, also so ein bisschen mit einem blauen Auge davor gekommen, aber die Regulierungsbehörden diskutieren, wie man so Phänomene wie den Flash-Crash kann verhindern in Zukunft. Das Problem ist einfach, der Handel ist zu schnell. Können wir die Bots überhaupt noch einholen?
Können wir begreifen, was Bots machen, wäre für mich die relevantere Frage. Und können wir beobachten, was sie machen? Und das eine setzt das andere ein bisschen voraus. Und ich glaube, was man im Moment als Regulierungsbehörde muss feststellen, ist, man kann es noch nicht begreifen, weil man es noch nicht kann beobachten kann. Noch nicht so gut kann beobachten. Und man wird Massnahmen treffen müssen, um es sichtbarer zu machen. Und da wird die Regulierungsbehörde im Moment auch aktiv, um zu sagen, also dann muss man auch bestimmte Statistiken einführen, man muss gewisse Nachvollziehbarkeit und Transparenz einführen, damit man überhaupt kann verstehen kann, was da läuft. Das wird ein Zeitchen gehen. Aber da bin ich zuversichtlich.
Noch begreifen wir also nicht wirklich, was diese Bots an der Börse eigentlich machen. Komisch, weil wir haben diese Bots ja selber programmiert. Ein einzelnen Bot begreifen wir schon. Aber wenn Bots anfangen, untereinander zu dealen und zu kommunizieren, können wir das, was dabei rauskommt, nicht immer voraussagen und schon gar nicht kontrollieren. Der Claude Siegenthaler ist aber zuversichtlich, dass es die Regulierungsbehörden schaffen werden in der nächsten Zeit, da mehr Klarheit zu schaffen bei diesen Bots. Eine Idee ist, es wäre ein erster Schritt, den Bot eine Identität zu geben, zum merken, wenn ein Deal von einem Mensch oder von einem Bot kommt. Und dann könnte man andere Bots so programmieren, dass die Bots stoppen, die an den Börsen am Durchtrüllen sind. Da wären wir bei dieser Bot-Polizei, die Rolf Pfeiffer von der Uni Zürich am Anfang von dem Input schon angetönt hat. Auch das Beispiel Börse zeigt, Bots können eine Art Eigenleben führen. Ob Bots Lebewesen sind, das wollte ich von Thomas Jermann wissen. Er ist Biologe am Zoo Basel. Und er hat für uns Bots sichtbar gemacht. Wenn man nämlich in der Welt der Lebewesen ein Tier müsste finden, das sich am ehesten wie Bots verhalten, dann sind es Termiten. Wie das Tier funktioniert, könnt ihr nachlesen auf drs3.ch. Und dort hat es auch ein paar Bilder von Termiten, die unseren Bots den visuellen Körper geben. Weil was wir sehen, macht uns weniger Angst. Unsere Helfer im Netzwerk, die für uns an der Börse handeln, in einer Geschwindigkeit, wo wir keine Chance mehr haben, zum mitzukommen. Wir haben es gerade gehört. Oder wo uns unseren Partner oder unsere Partnerin vermittelt. Dank einem Bot haben Danita und François zusammengefunden. Es gibt Bots wie die von Partnervermittlungswebseiten, die einfach mehr eine mathematische Formel sind, die einen Abgleich machen von Daten. Es sind mehr Algorithmen, denn, die nichts selbstständig machen. Bots sind die, die zwar von uns programmiert worden sind, aber selbstständig miteinander kommunizieren oder auch dealen, wie an der Börse. Und so werden sie uns dann ein bisschen unheimlich, weil irgendwie scheinen sich Bots zu verselbstständigen, sie fangen an zu leben. Und jetzt machen wir ein Gedankenspiel. Leben Bots? Können wir bei Bots von Lebewesen reden? Und wann könnte das der Fall sein? Im Film und in der Literatur gibt es ja schon genug Beispiele, wo das so ist. Zum Beispiel Matrix. Da haben die Bots sogar die Kontrolle über Menschen übernommen.
Was ist die Matrix? Kontrolle. Die Matrix ist eine computergenerierte Traumwelt, die geschaffen wurde, um uns unter Kontrolle zu halten.
Ich bin im Zoo Basel beim Biologen Thomas Jermann. Ich will zuerst herausfinden, ob es Lebewesen gibt, wo man am ehesten mit Bots vergleichen kann. Wir finden es beim Zoo, dort, wo auch das Nilkrokodil ist und die Leue, das Volk der Termiten.
Das sind jetzt Tierarten, wo man sagen, ja, so sind doch irgendwie so sind Bots, oder? Kleine Maschinen, die einfach handeln, aber hochkomplizierte Abläufe, hochgradig koordiniert auch. Aber auch individuelle Entscheidungen finden statt. Also jeder Termit entscheidet, nimmt er jetzt das Stückchen oder nimmt er es nicht.
Später im Büro von Thomas Jermann, gerade über der Kasse vom Zoo, wo man ständig Lebewesen hört, Kind. Aber es ist gleich ein bisschen ruhiger als bei den Termiten. Sind wir dann ins Philosophieren gekommen, über die Evolution, über künstliche Intelligenz und die Frage, was für den Thomas Jermann ein Lebewesen ist?
Das hat ein eigenes Stoffsystem in sich drin, es hat einen Energiestoffwechsel. Es verbraucht also Energie. Vielleicht produziert es auch andere Energien, das ist möglich. Dann ist ein Lebewesen in einem regen Austausch mit der Umwelt. Das gehört auch dazu. Also man nimmt etwas auf, geht etwas ab mit der Umwelt. Dann ist ein Lebewesen eine Struktur, die sich selber organisiert, also sich auch selber repariert. Es sind überall Regulationsmechanismen in einem Lebewesen drin, die dafür verantwortlich sind, dass das Leben bestehen bleibt, dass der Organismus weiterlebt und nicht kaputt geht in nützlicher Frist. Es gehört natürlich auch die Fortpflanzung dazu. Da gibt es hunderte Möglichkeiten, wie sich ein Organismus kann fortpflanzen kann. Wir Menschen kennen die Form mit den Kindern, dass man quasi Sprössling produziert, kleine in einem Körper, rein, die dann auf die Welt kommen und sich selbstständig weiterentwickeln. Aber da gibt es noch hunderte andere Varianten, wie das könnte stattfinden. Dann die Evolution, das ist ein wichtiger Faktor. Und Lebewesen tun sich auch differenzieren, also die bilden sich unterschiedlich aus, um auf unterschiedliche Anforderungen eben können gewappnet sein.
Wenn wir jetzt die Bots anschauen, das Kriterium des Energieverbrauchs, ist dort ja schon gegeben, die brauchen Energie, damit sie arbeiten können. Mhm. Fortpflanzung ist eigentlich auch gegeben bei gewissen Arten, vor allem so ein bisschen bei den Bösartigen, also bei den Computerviren oder Würmern. In dem Fall lebt es.
Nein, jetzt nach der Definition vom Leben leben sie eben noch nicht, weil sie machen noch keinen Stoffaustausch mit der Umwelt. Also sie beziehen vielleicht Energie ab einem Computernetz oder so, aber sie nehmen nicht Stoff auf, verarbeiten die und scheiden sie wieder aus. Das haben sie nicht. Sie haben auch keinen eigenen Körper, das gehört auch noch dazu. Also eine Art Hülle, oder? Ein Körper, das ist etwas ganz Zentrales, oder, von einem Organismus. Es gibt keinen körperlosen Organismus.
Ein Bot in einer Hülle ist ja dann ein Roboter. Der lebt dann schon mehr.
Ein Roboter, wenn der dafür sorgt, dass er immer Energie bekommt, selbstständig, also dass der jetzt zum Beispiel eine Steckdose findet, sich dort aufladet, wenn er sich dann noch selber reproduzieren könnte oder mit ein paar anderen zusammen dafür sorgen würde, dass er sich vermehrt, wenn er einen Stoffaustausch hat mit der Umwelt, wenn er reizbar wäre, das sind ja die heutigen Roboter auf jeden Fall, die reagieren auf Umweltreiz, können auch entsprechend reagieren, dann kommen wir schon in eine Nähe. Aber ich habe immer gesagt, jetzt wenn, oder? Es sind eben noch einige wenn, die es ausmachen, damit es überhaupt Leben ist.
Könnte ja noch sein, dass das kommt. Oder? Also vor 50 Jahren hätte man wahrscheinlich, wenn man gesagt hat, ob es überhaupt mal Bots gibt, die selber Preis festlegen im Amazon-Markt, hätte man wahrscheinlich auch immer noch gesagt, wenn. Oder? Und heute ist das ja schon da. Also dem wäre es also denkbar in 50 Jahren, dass halt irgendwie der Stoffwechsel da auch noch kommt und es dann wirklich lebt.
Es ist natürlich ein alter Menschheitstraum, eine Maschine zu erfinden, die selbstständig ist, die lebt. Oder? Also die ganze Mensch-Maschine-Geschichte, Frankenstein, oder? Ist auch so etwas, also ein Leben einhauchen in etwas Totes, dass man die Vorstellung hatte, man könnte einen Apparat bauen, der lebt. Hat bis jetzt aber nicht geklappt, und es ist schon ein langer Wunsch.
Ist aber auch immer wieder so ein Horror-Szenario, wenn dann die Maschine lebt. Bots, wenn sich die so verselbstständigen.
Ja, man stellt sich natürlich eine kalte Maschine vor, oder eine gefühlslose. Aber vielleicht bräuchte es das eben genau für so einen Bot, dass man ihn als Lebewesen anschauen könnte. Dass er nämlich, also die Gefühle sorgen ja bei uns dafür, dass wir angemessen reagieren können, schlussendlich auf äußere Umstände, jetzt bei uns Menschen. Es gibt vielleicht Tierarten, die Gefühle
wie wir es kennen, keine Rolle spielen. Die haben andere Wege, richtig zu reagieren auf ihre Umwelt. Und wenn wir jetzt einen Roboter finden würden, der ähnliche Gefühle hat, wie wir sie kennen, dann könnten wir ihn vermutlich gut verstehen und auch uns. Wenn das nicht vorhanden ist, dann ist es halt eine kalte Maschine, die uns auch abstoßt, die einem Angst macht.
Angst machen uns Bots, weil sie über uns Kontrollen übernehmen könnten, wie in der Matrix oder anderen Science-Fiction-Visionen und Frankenstein-Geschichten. Wir haben als Menschen etwas geschaffen, das uns dann bedroht. Weil dann pfeifen die Bots auf den Stoffwechsel, den sie nicht haben. Weil viel wichtiger ist, dass sie teilen und miteinander kommunizieren können, dass sie vernetzt sind. Das wäre eine andere Definition von Leben. Dem Leben gibt der Biologe Thomas Germann aber wenig Überlebenschancen.
Ich kann mir es jetzt noch schwer vorstellen, dass etwas, das von uns geschaffen worden ist, einen Schritt weiter gehen könnte. Also, es sind immer noch programmierte Einheiten, die Programme. Und die sind abhängig von ihren eigenen Programmen. Genauso wie wir abhängig sind von unserer DNA, von unseren Genen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Computerprogramm weiterkommen kann als die ganzen Lebewesen in der ganzen Evolutionsgeschichte, nämlich dass sie über sich selber drüber stehen können.
So wie wir es heute kennen, wir könnten natürlich jetzt auch fragen, ja, vielleicht liegen wir einfach falsch.
Gut, es wird dann natürlich schwierig, um es klar anzuschauen. Also wir haben immer unseren Standpunkt. Wir Menschen leben offenbar auf dieser Erde. Es hat eine lange, lange Evolution gegeben, wo Lebewesen geschaffen worden sind, eigentlich immer auf der genau gleichen Basis. Es gibt keine Lebewesen ohne die DNA. Das ist der Baustein vom Leben. Und auf dem baut einfach alles auf, was wir kennen, was sonst nicht im Weltall ist. Muss schwer sagen. Also wir haben natürlich auch einen sehr beschränkten Horizont vermutlich. Wir können ja nicht eben über uns selber drüber schauen.
Dem könnte man es natürlich schon auch nicht ganz ausschliessen, dass die Bots plötzlich dann doch irgendwo leben, halt in einer Form, wie wir es uns gar nicht vorstellen können.
Wenn wir wollen, dass die leben, dann leben sie natürlich. Also wenn wir sie so definieren, dass das jetzt Leben ist, wenn die selbstständig werden, dann können wir auch behaupten, das ist Leben. Und dann ist es auch. Aber dann müssen wir ganze Definitionsketten über Bord werfen.
Das müsste dann eigentlich schon auch von uns kommen?
Das müsste von uns kommen, ja.
Aber dass das plötzlich von denen selber kommt, das ist in dem Sinn schon ein bisschen sehr hirngespinst.
Kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Das könnte dann auch einfach den Strom abstellen, dann wäre auch wieder fertig mit diesen Bots. Das heisst, sie sind ja auch relativ machtlos, verletzlich. Sie müssten sich in einer Evolution aussetzen können. Und da hat es natürlich sehr viele andere Organismen auf dieser Erde. Mehrere Millionen andere Spezies, die dann mitrennen in dieser Evolution. Und da hätten sie dann vermutlich keine Chance. Quasi auf dem freien Markt von der Natur. Also unsere handgemachten Lebensmaschinen hätten vermutlich keinen Stich. Es ist zu wenig erprobt. Ein paar Jahre. Nutzt nichts im Vergleich zu einer Milliarde Jahre.
Bots hätten im Wettbewerb von der Evolution keine Chance, meinte Thomas Jermann. Und wenn es ein Problem gibt, steckt er raus. Ich weise ihn auf den Roman «Dämon» hin von Daniel Suarez. Mein Buchtipp übrigens für euch. Infos auf deres3.ch. In dieser Geschichte hat ein grosser Bot uns Menschen total unter Kontrolle. Er ist von einem bösartigen Menschen so clever programmiert worden, dass das mit dem Stromabstellen nicht geht. Weil sich dann die Menschen selber würden auslöschen. Sie werden den Bot nicht mehr los.
Ja, also wenn man jetzt einfach logisch weiterdenkt, dann könnte man ja sagen, dann macht man halt Bots, die Bots ausschalten. Oder wenn man schon so weit kommt, das wäre dann vielleicht der einfachste Weg.
Dann sind wir wieder bei der Bot-Polizei. An der kommen wir nicht vorbei. Schon der Rolf Pfeiffer von der Uni Zürich hat am Anfang von dieser Sendung in diese Richtung gedacht und auch der Ökonom Claude Siegenthaler findet, mindestens an der Börse müsse eine so eine Überwachung von den Bots kommen, damit sie nicht mehr durchdrüllen und in wenigen Minuten Millionen wert vernichten können. Wie gerade vor ein paar Tagen wieder passiert an der New Yorker Börse. Szenarien für die Zukunft sind also eher nicht die von den Science-Fiction-Romanen, also Menschheit gegen böse Maschinen oder Bots, sondern menschengemachte Polizeibots gegen menschengemachte Bots, die man besser wollen, kontrollieren können. Oder gute Bots gegen böse Bots.
Ja, vielleicht gäbe es dann so eine elektronische Biologie. Das könnte man noch vorstellen. Das könnte man wirklich noch vorstellen.
Parallelbiologie, die elektronisch auf Bots basiert. Könnte man dann von einer Bot-Biosphäre reden?
Es reicht ja dann eigentlich, wenn man sagt, es ist eine Botsphäre. Bio ist ja noch nicht, aber es funktioniert ähnlich.
Eine Botsphäre, die ähnlich funktioniert wie die Biosphäre.
Ja, also, so könnte man es vorstellen. Ja.
Dann ist die Frage, ob jetzt die leben oder nicht, eigentlich dann gar nicht mehr wichtig. Welche Frage ist denn wichtig? Wichtiger als die Frage, ob sie leben oder nicht bezüglich Bots?
Ob sie uns dienen, das ist die zentrale Frage. Also ob die ihre Arbeit machen oder nicht. Also wenn man sie schon gemacht hat, sollten sie auch das dann erfüllen, wo die Idee war dahinter oder wo die Idee wird.
Bots müssen uns nützen oder sogar dienen, so wie es der Uniforscher Rolf Pfeiffer am Anfang gesagt hat. Sie dürfen uns nicht entgleiten, so wie es momentan ein bisschen an der Börse der Fall ist. Der Nutzen der Bots kann gross sein, der Schaden aber auch. Bei den Bots stehen wir ganz am Anfang. Ohne geht es nicht mehr. Wir haben sie programmiert. Jetzt tun sie untereinander selber handeln und kommunizieren. Und jetzt müssen wir sie in den Griff bekommen, damit sie uns dienen und nicht schaden.
Inputs. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.